Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Abend uns wieder in Freiheit treffen dürfen, dass wir diese Möglichkeit haben, von dir und deinem Wort zu hören. Und immer wieder neu musst du uns das öffnen, weil wir oft ja auch in unseren Gewohnheiten stecken geblieben sind und ganz neu deinen Zuruf, deinen Zuspruch brauchen. Und so gib uns denn heute auch. Danke für deine Güte, danke, dass du uns auch den Peter geschickt hast, dass er uns das Wort gibt. Und so segne ihn jetzt, gib ihm das, was wir brauchen und rede zu uns, bitte. Amen.
Ja, Tobias, du hast mich aus dem Herzen gesprochen. Ich bin eher jemand, ich suche die Ruhe. Ich habe eine sehr lebhafte Frau. Sie hat viel mehr soziale Energie als ich. Ich bin mehrmals gefragt, als ich hier ankam. Und wo ist Gabi? Habe mich schon längst daran gewöhnt, ich bin der Mann von Gabi Reed. So wie John Kennedy, als er nach Paris kam. Ich bin der Mann von Jackie Kennedy. Ich finde mich auch in dieser Aussage, also ich musste einen Kurs belegen an der Uni, das ist die schlechteste Note, die ich je bekommen habe. Und das war Rhetorik. Und ich mag das eigentlich nicht, vor Menschen stehen und sprechen. Das kam einmal in einem Kompetenztest aus. Und der Psychologe sagte damals, also laut Ihr Profil hier, Herr Reed, Sie sprechen nicht vor dem Publikum. Und ich sagte, ja, das stimmt eigentlich. Und das war eigentlich eine Befreiung. Ich darf mich selbst sein, so wie ich bin, mit all meinen Schwachheiten. Und ich sprach mit einem anderen Fackelträgerleiter und er sagte, ja, Peter, manchmal schickt der Herr uns in eine Aufgabe oder startet uns mit einer Begabung aus, die gar nicht in unserer eigenen Natur liegt. Und zwar deswegen, damit wir wissen, wer der Wirksame ist. Und das hält uns in Demut. Und das ist gut so. Ja, wir sind heute Abend in Kolosser 1, am Ende des Kapitels, das Geheimnis des Christseins. Das Geheimnis des Christseins. Für mich diese Wahrheit war eine Befreiungsschlag. Es hat mein Verständnis vom Christsein völlig verändert, als ich diese Wahrheit das erste Mal eben gehört habe. Und ich gebe das gerne weiter aus dem Grund, ich brauche diese Botschaft am allermeisten. Und ich lese in Kolosser 1 ab Vers 25 bis Ende des Kapitels, bis Vers 29. Paulus sagte, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von Weltzeiten und von Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in alle Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Ich nehme die einzelnen Worte an heute Abend. Er spricht von einem Geheimnis. Und dieses Wort Geheimnis kommt ein paar Mal im Neuen Testament vor. Und das Wort Geheimnis spricht nicht von einem Rätsel, was schwer zu verstehen oder herauszufinden ist. Ein Geheimnis in der Schrift spricht davon, dass es eine Wahrheit, die Gott selbst offenbaren kann. Und offenbaren ist Gottes Art, eine Dinge bekannt zu machen. Und eine Offenbarung oder sagen wir mal ein Geheimnis ist das, was nur durch die Gegenwart Gottes verständlich und erkannt werden kann. Das ist ein Geheimnis. Und hier heißt es, er offenbart dieses Geheimnisses. Und er hat uns ausgestattet mit seinem Heiligen Geist, damit er Dinge klar machen kann. Und das übersteigt der menschliche Verstand. Das ist viel mehr als Information, das ist viel mehr als Fakten. Denn wir wissen das wohl, wir können die biblischen Infos bekommen und trotzdem, es macht keinen Unterschied in unserem Leben. Das ist der Unterschied zwischen reine Information und Gottes Erkenntnis. Und wenn du wie ich an Punkten kommst und du sagst dir innerlich, das habe ich jahrelang gehört, aber ich verstehe das nicht in meine eigene Erfahrung, dann lädt die Schrift uns ein, etwas zu beten, was in Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 17 und 18 steht. Ich komme nachher zu diesen Gebeten des Paulus, aber wenn ein Gebet in der Schrift vorkommt, ich gehe stark davon aus, dass ich das Gebet als Gotteskind zum Eigentum machen kann, im Bewusstsein, Gott will dieses Gebet in meinem Leben beantworten. Und so lesen wir in Epheser 1, 17, Paulus betet, dass der Gott unseres Vaters oder der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis sich selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was das Reichtum der Herrlichkeit seines Erben in den Heiligen ist. Bete dafür, Herr, gib mir einen Geist der Offenbarung und Erkenntnis und Weisheit in Christus. Ich will das nicht nur mit dem Verstand verstehen und ergreifen. Ich möchte das in meine Erfahrung kennen. Herr, schenke mir, dass du mein Gewissen erleuchtest, damit ich dieses Aha-Erfahrung habe. Mein Sohn hatte eine Stelle im Porsche Museum in Stuttgart, währenddem er dort studiert hatte. Und er hat sich gut bei Porsche Autos ausgekannt. Ich ging mal rein, der war eben ein Assistent zu dem Manager da im Restaurant, und da hat er mir eine Führung gegeben. Er kennt sich mit diesen Autos aus. Als Beispiel, das ist nicht in Wirklichkeit passiert, als Beispiel aber, sagen wir mal, ich will ihm was ganz Tolles zu seinem Geburtstag geben. Er ist zu Hause, ich habe die Bäckerstochter geheiratet, sie backt einen Kuchen, wie das immer so ist bei uns. Wir kommen zum Frühstück runter, wir singen Happy Birthday, ein altschwäbisches Lied, und dann öffnen wir einige Karten und nehmen einige Telefonate entgegen. Und dann auf einmal steht er auf, er läuft das Fenster vorbei, und auf der anderen Seite von uns gibt es einen Mitarbeiterparkplatz, und da steht ein nagelneuer Porsche 911 Schwarz Cabrio Porsche, nagelneu. Und er hält am Fenster und er sagte, wem gehört das Auto? Ich sage, Happy Birthday. Ja, ja, aber wem gehört das Auto? Und er holt sein Handy und macht ein paar Bilder und er kennt sich aus natürlich, freut sich. Boah, das ist ja aber toll. Ich sage, Happy Birthday. Und dann wurde es ihm einmal klar, nee. Ich sage, ja, wir haben die ganze Erbe also in das Auto gesteckt, Happy Birthday, freue dich. Und dann auf einmal bin ich auf Social Media und er sagt, boah, du bist der tollste Papa, was es überhaupt gegeben hat, du bist ja aber toll. Und ich bin auf Facebook, auf WhatsApp und was weiß ich für Social Media, boah, du bist ein toller Papa. Ich würde mich freuen, sollte das wahr gewesen wäre oder sein. Ich würde mich freuen, wenn er erkennen würde, wie viel es mir kostet, so ein Auto ihm zu kaufen, zu schenken. Aber wenn er niemals einsteigt und das Auto fährt und sich das Auto aneignet und als sein Eigentum betrachtet, dann war dieser Preis umsonst. Und manchmal ist das so, unser himmlischer Vater hat einen hohen Preis bezahlt, damit Christus bei mir einkehren kann durch den Heiligen Geist und mir seine eigene Gegenwart schenkt. Und ich lobe den Herrn, Christus ist für mich gestorben, können wir für die Ewigkeit dankbar sein. Aber dieser Preis hat Folgendes gewonnen. Er starb für mich, damit er in mir leben kann. Und wenn ich das nicht realisiere und zum Eigentum mache, dann ist der Preis ein Stück weit umsonst. Und Paulus hat diese Gemeinde klar gemacht, so wie ich meinen Sohn klar machen müsste, das ist dein Eigentum, steig mal ein. Und Gott muss es uns klar machen, was wir in Christus haben. Er muss uns klar machen, was für eine Kraft uns zur Verfügung steht und womit wir rechnen dürfen. Denn das ist das Geheimnis des Christseins, Christus in euch. Christus, Paulus sagte, ihn verkündigen wir. Ihn verkündigen wir. Christus selbst, der für uns gestorben ist und jetzt in uns lebt, ihn verkündigen wir. Und es ist erstaunlich, wenn ein Kind Gottes das erkennt, was er in Christus hat, wie viele andere Sachen sich ordnen in seinem Leben. Wenn man erkennt, Christus ist gegenwärtig, ich darf mit ihm rechnen. Wir kommen nachher dazu. Aber Paulus sagte, ihn verkündigen wir. Sobald das Christsein darauf beschränkt ist, was menschlich möglich ist, ist es kein Christsein mehr. Wenn das Christsein darauf beschränkt ist, was menschlich möglich ist, ist es kein Christsein mehr. Vielleicht ist das evangelikales Humanismus, aber das ist kein Christsein mehr. Grundsätzlich in der Gemeinde Jesu heutzutage, wir haben den Menschen vergöttlicht, wir haben Gott vermenschlicht und wir haben die Sünde verniedrigt oder verniedlicht. Grundsätzlich haben wir Gott vermenschlicht, wir haben den Mensch vergöttlicht und die Sünde verniedlicht. Und wir geben uns mit einer Art von Christsein zufrieden, was gar nicht mehr das Neue Testament entspricht. Ich habe von diesem Mitarbeiter Bill Gibson gesprochen, als ich mich bekehrt hatte. Der hat Johannes 3,16 zitiert. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern in den Himmel kommen. Wenn das deine Übersetzung ist, ist das eine schlechte Übersetzung. Denn in den Himmel kommen ist nicht das Angebot des Evangeliums. Verstehe mich richtig. Alle Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, haben eine himmlische Heimat. Sie kommen sozusagen in den Himmel nach dem Tod. Aber das ist nicht das Angebot des Evangeliums in Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben ist das Angebot des Evangeliums. Niemals in Apostelgeschichte ist in den Himmel kommen das Angebot des Evangeliums. Römerbrief. Niemals ist das vorgekommen, dass in den Himmel kommen das Angebot des Evangeliums ist. Verstehe mich aber richtig. Jedes Kind Gottes kommt in den Himmel. Wenn er vorher ewiges Leben empfangen hat in dieser Welt, in diesem Leben. Ewiges Leben ist nicht ein Ort, an dem ich ankomme nach dem Tod. Ewiges Leben ist eine Person, der bei mir einkehrt vor dem Tod, nämlich Jesus. Und deswegen fängt ewiges Leben mit dem Glauben, nicht mit dem Tod an. Wir müssen unser Verständnis vom Evangelium wieder zurückführen zu der Schrift. Gott gab uns Christus, nicht nur derjenige, der für uns starb, sondern der bei mir eingekehrt ist durch die Wiedergeburt, durch die Gegenwart seines Geistes. Gott könnte uns nichts Größeres machen oder geben als sich selbst. Und die Gabe Gottes ist Gott selbst. Er gab mir nicht Kraft, er gab mir den, der kraftvoll ist, Christus. Er gab mir nicht nur Weisheit, er gab mir den, der allwissend oder weise ist, Christus. Er gab mir nicht nur Gerechtigkeit, er gab mir den, der immer gerecht ist und handelt. Christus ist der Inhalt des Evangeliums. Christus starb für mich, damit er in mir leben kann durch die Wiedergeburt. Die Gegenwart Jesu ist das Größte, was Gott mir in diese Lebenszeit gegeben hat. Nun, es gibt ein Teil von mir, ein Teil von dir, das nennt sich Geist, und ich meine nicht Geist, Verstand, sondern das ist ein Teil von meiner Person, was für den lebendigen Gott geschaffen ist. Ich habe eine Kapazität in mir und du in dir, den Geist Gottes zu empfangen. Und wenn ich zurückschaue an meine Bekehrung damals mit 13, jetzt kann ich das so zum Ausdruck bringen: Ich fühlte mich nicht vollständig am Leben. Ich fühlte mich, als ob etwas, nämlich jemand, mir fehlte, innerlich. Und das war Jesus. Und sein Geist, der in mir wohnt, ist der Heilige Geist, und er handelt und wirkt nur sein Willen und sein Wesen entsprechend in meinem Leben. Er ist ein Heiliger Geist. Und er geht kein Kompromiss mit dem ein, was gegen sein Wesen und Willen ist in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du jemals daran gedacht hast, aber wenn ich sündige allein in meine Kraft. Aber die Kraft Jesu ist nicht daran beteiligt. Deswegen ist die Sünde so zerstörend. Es macht einen Mensch kaputt. Und ich tue diese Sachen allein in meine Kraft. Aber die Kraft Jesu ist nicht daran beteiligt. Gar nicht. Er ist dadurch betrübt und gedämpft. Ich vergleiche das wie mein Fuß mit meinem Schuh hier. Das ist ein Birkenstock heute Abend. Dieser Birkenstock, dieser Schuh hier, ist ein heiliger Schuh. Und mein Fuß heiligt diesen Birkenstock, indem dieser Birkenstock ist allein für meinen Fuß da. Und das Geheimnis meine Schuhe oder mein Birkenstock in diesem Fall, wenn ich aus der Tür rauslaufe, das Geheimnis ist mein Fuß, was in diesem Schuh ist. Und es ist ein sehr wunderbares Verhältnis. Da, wo mein Fuß geht, da geht mein Schuh auch. Es klappt jedes Mal, es ist wunderbar. Mein Birki hat kein Eigenwille. Wenn mein Fuß in der Richtung gehen will, geht er nicht in der gegengesetzte Richtung. Funktioniert super. Ich stelle mir vor, mein Jesus muss ganz schön frustriert sein, wenn ich nicht verfügbar bin und mit seiner Gegenwart rechne und meinen eigenen Weg gehen will. Das Geheimnis, meine Birkenstock ist mein Fuß. Das Geheimnis des Christseins ist Christus. In Markus 3,14 heißt es, Jesus erwählte 12 Jünger, die zu Apostel wurden. Und es heißt dort, damit sie mit ihm sein sollten. Ich habe das mal gelesen, ich dachte, meine Güte, würde ich nicht die Probleme haben, wenn ich wie die Jünger damals mit Jesus unterwegs gewesen wäre. Das wäre ja wunderbar, wenn Jesus mit mir wäre wie sie damals. Versteht ihr meine Denkweise? Jesus mit sich zu haben, ist wie ein Mensch, der am Verhungern ist, der Nahrung mit sich trägt. Das ist nicht ausreichend. Es ist gut, aber Nahrung mit einem Mann oder Frau, die am Sterben ist vor lauter Hunger, das nutzt uns nicht. Nahrung muss in uns sein. Und Jesus hat es folgende Weise zum Ausdruck gebracht in Johannes 16,7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut. Auf Englisch heißt es, es ist zum Vorteil, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn irgendjemand einen Vorteil hat, sind wir es, die Gemeinde Jesu, gegenüber den Jüngern in den Evangelien. Denn ab Pfingsten wohnt Jesus in seiner Gemeinde. Der ist nicht nur mit uns, sondern er lebt in uns. Die Jünger Jesus sollen auf uns neidisch sein. Natürlich haben sie das bei Pfingsten erlebt, die 11, die da waren. Aber Jesus sagt, ihr habt einen großen Vorteil gegenüber den Jüngern damals in den Evangelien. Ich bin nicht nur mit euch, ich lebe in euch. Wir haben wunderschöne Beispiele heute Abend in diese Glühbirne. Das war eine meiner ersten Aufgaben am Bodenseehof, das Evangelium unserer Konfirmanden zu erzählen. Das ist simpel. Jeder Konfirmant kann das verstehen. Eine Glühbirne ohne Strom ist ein hoffnungsloser Fall. Versuche, was sie will. Sie kann das nicht. Das ist nicht schwer, das ist unmöglich, dass eine Glühbirne leuchtet ohne Strom. Wir würden nicht anders erwarten. Ob es uns eingefallen ist, manchmal, wenn ein Mensch Jesus noch nicht angenommen hatte, sie können nicht anders. Und manchmal stellen wir unsere christlichen Erwartungen und Werte auf sie, ohne zu wissen, sie haben nicht die Kapazität dazu, kontinuierlich das zu machen, ohne die Gegenwart Jesu, die allein das möglich macht. Paulus hat gesagt in Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Oder es heißt, sie ermangeln die Herrlichkeit, die Gott ihnen gab. Es gibt einige Glühbirnen heute, die so hier in der Mitte, sie leuchten nicht. Es fehlt ihnen was. Sie haben andere gute Beispiele von leuchtende Glühbirnen um sich herum, aber ein gutes Beispiel nutzt nichts. Sie brauchen Strom in sich. Und ich weiß, dass es Strom in diesem Zimmer heute Abend gibt oder in diesem Saal. Diese Glühbirne leuchten. Sie machen gute Werbung dafür, dass es Strom gibt. Das ist ein Christ. Das ist ein Christ. Sie sind eine einzige Werbung Christi in diese Welt. Nicht, weil sie so etwas Besonderes sind, sondern weil der Gegenwart Jesu vorhanden ist. Paulus sagte in Römer 8, 9 und bis 11, er sagte, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Hier kommt es, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wer ist ein Christ? Jemand, in dem Christus wohnt. Und Paulus sagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Peter Reed sagt das nicht, sondern die Schrift. Was heißt das, Christ zu werden? Das heißt in der Tat, Christus selbst aufzunehmen durch den Heiligen Geist. Und wer Christi Geist hat, gehört ihm. Wer nicht, gehört ihm nicht. Es ist Gottes Absicht, nicht aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen. Es ist Gottes Absicht, aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen. Er schreibt uns nicht ein neues Lebensstil vor. Er schenkt uns das tatsächliche Leben Jesu, gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und hier heißt es, der gleiche Geist, der Jesus aus dem Tod herausgeführt hat, wohnt in mir. Nun, ein Mensch kann nicht schwächer sein als Tod. Tod ist menschliche Schwachheit in ihre Vollkommenheit. Und wenn der Geist Gottes den Tod überwinden kann, kann er Peter Rees seinen Zorn überwinden? Auf jeden Fall. Das ist eine Leichtigkeit. Kann er meine rasende Gedanken beim Sorgenmachen überwinden und in Frieden halten? Das kann er machen. Kann er diese immer wiederkehrende Gewohnheit überwinden in mir, damit ich nicht mehr versklavt bin? Das kann er machen. Peter, wie kannst du da vorne stehen heute Abend und sowas sagen? Wenn er den Tod überwinden kann, kann er das auf jeden Fall. Und das muss er uns klar machen. Er muss das offenbaren. Peter, das steht dir zu. Ich kann das. Christus in euch. Das sieht man in der englischen Sprache nicht. Christ in you. Aber man sieht das in Mehrzahl nicht. Aber ich bin dankbar für die deutsche Sprache. Man sieht das deutlich. Christus in euch, Mehrzahl. Jesus Christus ist einfach zu groß für ein einziges Leben. Er braucht viele Menschen, in denen er wohnen kann, um sein Werk und sein Wesen in diese Welt zu offenbaren und zu vollenden. Und es ist wichtig, dass wir den Leib Christi wertschätzen und dass wir einander eben diese Wertschätzung schenken, weil ich bin der Wohnort Jesu Christi. Und Christus will durch mein Leben und durch dein Leben zur Wirkung kommen, zur Offenbarung kommen und das auch in unsere Unterschiede. Und das ist wichtig. Manchmal, was wir wahrhaftige Geistlichkeit nennen, ist in Wirklichkeit Persönlichkeit und menschliches Temperament. Hat gar nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Der Geist Gottes handelt kontinuierlich, wie es in Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und. So ist er. Jedes Mal. Aber wie er seine Liebe durch mich offenbart oder seine Freundlichkeit oder Selbstherrschung, wie er das durch mich offenbart, wird anders als dich, weil wir unterschiedlich sind. Und das ist gut so. Sein Wesen bleibt ewig der gleiche, aber der Ausdruck davon ist unterschiedlich, je nachdem, durch wen er das macht. Und wir brauchen den Leib Christi. Und heutzutage sind wir sind sehr individualistisch geworden. Dieses gemeinsame Denken fehlt uns manchmal im Westen. Wir meinen, ach, Christus in mir. Nee, es ist Christus in uns. Und es mag sein, dass der Leib Christi manchmal hinkt. Aber das ist der einzige Leib, den er hat. Und wir dürfen das nicht verachten. Und wir brauchen einander. Christus in euch. Wir sollen nicht versuchen, andere Christen nachzuahmen. Es heißt in Hebräer 13, wir sollen das nachmachen, wir sollen ihr Gottvertrauen nachmachen, aber ihr Persönlichkeit, ihr Begabung und ihr Einzigartigkeit nicht. Gott hat schon ein Exemplar davon. Er braucht dich, wie du bist, und er möchte seine Geschichte durch dein Leben schreiben. Und das wird ganz anders als jemand anders. Und das müssen wir so lassen und respektieren. Christus in euch, die Hoffnung. Die Hoffnung. Wenn ich dieses Wort hoffen im Mund nehme, das ist oft mit Ungewissheit, manchmal mit Zweifel verbunden. Ich hoffe, dass VfB Stuttgart in die erste Liga bleibt. Aber ich habe das anders erlebt, und zwar live in Stadien. Und wenn ich sage, ich hoffe, das ist automatisch in dem Fall mit Zweifel verbunden. Das ist eher ein Wunschdenken. Und das Wort, vor allem im Hebräischen, das Wort hoffen heißt grüßen oder willkommen heißen sogar. Das ist die richtige Art, Hoffnung zu erwähnen in der Schrift. Am Bodensee, da kommen die Studenten jedes Jahr, und je nachdem, bei Sonnenaufgang oder Untergang, sie wollen ein schönes Bild vom Bodensee knipsen. Und wenn es um ein Sonnenaufgangbild geht, da gehen sie vorher, wenn es noch dunkel ist, und sie haben ihre Kameras, manchmal ein Stand da, Stativ, um das beste Bild zu bekommen. Im biblischen Sinne, wenn sie in der Dunkelheit stehen und auf den Sonnenaufgang warten, sie hoffen auf einen Sonnenaufgang. Und ich sage mir, hoffen? Natürlich wird die Sonne aufgehen. Das ist Hoffnung im biblischen Sinne. Es spricht von einer Gewissheit, und zwar so gewiss, dass du es willkommen heißt, bevor es passiert ist. Das ist Hoffnung. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, nach Gottes Sicht, seine allmächtige Wirksamkeit durch seine Gegenwart in mir ist so gewiss wie der Sonnenaufgang morgen früh. Das ist Hoffnung. Ich darf die Gewissheit haben, er ist gegenwärtig und er möchte wirksam sein und er möchte handeln in meinem Leben. Das ist so gewiss als ein Sonnenaufgang. Die einzige Hoffnung für eine Glühbirne ist Strom in sich. Und in eine nagelneue Glühbirne, was richtig hergestellt wurde, ist das natürlich ihre einzige Hoffnung, aber es wird gewiss funktionieren. Die Studenten kommen auf mich zu und sie fragen nach dieser Bibelarbeit. Aber was ist das, wenn das nicht funktioniert, das mit Christus in euch? Diese Denkweise, das dürfen wir nicht pflegen. Natürlich wird es funktionieren. Er ist gegenwärtig. Er ist ewig der Gleiche. Und er ist in der Lage, sogar den Tod zu überwinden. Und wenn er das überwinden kann, kann er meinen Zorn überwinden. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Johannes Evangelium hat mir geholfen, wenn es darum geht, wie ist das mit Herrlichkeit zu verstehen? Was ist Herrlichkeit? Wie kann das greifbar sein? Und da gibt es zwei Stellen in Johannes Evangelium, die mir helfen. Und beide kommen da, wo Jesus was bewirkt hat. Erstens in Johannes 2, Vers 11, als er Wasser zum Wein machte. Und wir lesen Johannes 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was war Herrlichkeit in dem Fall? Er machte Wasser zum Wein. Er war in der Lage, das zu tun, was menschlich unmöglich war. Oder Johannes 11, 40, bei der Auferstehung des Lazarus. Jesus steht vor diesem Grab, spricht mit Lazarus, seine Schwester, und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann ruft er, Lazarus, komm heraus. Er musste ihn mit Namen nennen, sonst wären viele andere rausgekommen. Aber Lazarus, du, komm heraus. Und die Herrlichkeit Gottes war sichtbar geworden, indem dass ein Mensch aus einem Grab herausgelaufen ist. Das heißt, Jesus war in der Lage, das menschlich Unmögliche zu tun. Das hilft mir, Herrlichkeit zu verstehen. Herrlichkeit spricht davon, was Gott ist und wie Gott handelt. Herrlichkeit spricht von der Allmacht Gottes, geoffenbart in der Not des Menschen. Herrlichkeit spricht davon, der unsichtbare Gott wird sichtbar. Die Herrlichkeit des Stromes liegt in diese leuchtende Glühbirne. Da wird Strom sichtbar. Das ist Herrlichkeit. Und Jesus hat das eines Tages Nikodemus erzählt. Er sagte, Nikodemus, es ist wie beim Wind. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Am wunderschönen Bodensee im Frühjahr und vor allem im Sommer ist es sehr still am See. Es ist ungünstig für die Segler manchmal. Aber wir haben am Bodensee ringsrum so Warnleuchter. Und wenn Deutscher Wetterdienst einen Sturm auf dem Radar sieht, dann leuchten diese Lichter. Und das passiert oft im Februar und März. Und wenn sie leuchten, dann kommen diese Kameraden runter. Es heißt eigentlich weg vom Wasser, aber dann die Kitesurfers und Windsurfers, sie kommen und sie ziehen eine Show ab. Und wir kommen runter und schauen uns das an. Und manchmal erwachsen gebildete Menschen sagen, boah, habt ihr den Wind gesehen heute? Das war ja bombig. Gebildete, erwachsene Menschen, boah, habt ihr den Wind gesehen? Nein, ihr habt den Wind nicht gesehen. In der Regel kann man Wind nicht sehen. Was sie damit meinten, sie haben die Wellen gesehen, sie haben die Kitesurfer, die Windsurfer gesehen. Aber Sichtbarkeit ist nicht der letzte Maßstab der Wirklichkeit. Etwas kann unsichtbar sein und sehr real sein und das ist ein Bild davon. Jesus sagte, so ist jemand, der aus dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes, wenn er freigelassen wird, wenn wir mit der Gegenwart Jesu rechnen lernen, dann bewirkt er, dann handelt er. Und liebe Geschwister, das brauche ich. Ich brauche nicht mehr Theorie. Ich brauche die allmächtige Wirksamkeit Jesu Christi in meinem Leben, damit ein Wunder passiert und ich geduldig bin. Mit meinen Frauen, Kindern und jetzt Enkelkind und Mitarbeiter und Studenten und Konfis. So ein Wunder brauche ich. Wasser kann nicht aus sich heraus Energie erzeugen, damit das Wasser zur Welle wird. Das ist nicht möglich. Aber wenn Wind freigelassen Wind ist und weht über das Wasser, dann bewegt sich etwas. Und die Herrlichkeit des Windes ist in diesem Windsurfer geoffenbart. Ohne der Wind kann er das nicht. Das wäre echt mühsam. Und für manche Christen ist das Leben als Christ echt mühsam. Gabi und ich, wir haben unsere Hochzeitsfeier am Bodenseehof gehabt, weil die Preis-Leistungs-Verhältnisse stimmte. Und wir kamen am Tag danach und wir haben unsere Gäste vor allem aus dem Ausland verabschiedet. Inklusive meine Oma. Nun, meine Oma, soweit ich weiß, sie ging nicht in der Kirche. Sie kannte Jesus nicht. Wir waren am Sprechen nach diesem Hochzeitsfeier und beim Abschied hat sie Folgendes gesagt. Sie sagte, ich war auf viele Hochzeiten in meinem Leben. Ich kann mir gut vorstellen, die war Ü80. Und dann sagte sie wortlich, aber hier war ein anderer Geist. Ich lief Zeppelinstraße entlang Richtung Hotel Traube zum See, da wo das Bild geknipst wurde. Und eine Frau war auf der Hauptstraße, hat ihr Mülleimer geholt und ich habe Hallo gesagt. Und sie merkte sofort, ich bin kein Einheimischer, ich kriege das nicht weg. Und wir kamen ins Gespräch. Und ich habe mich vorgestellt, sagte, ich bin Mitarbeiter am Bodenseehof. Ach, Bodenseehof, das ist ja interessant. Ich habe eine Ferienwohnung und letztes Jahr, kurz vor Silvester, rief mir zwei junge Frauen an und sie wollten eine Ferienwohnung bei mir mieten. Über Silvester. Ich sagte, auf keinen Fall. Das werde ich mich nicht antun. So zwei junge Frauen, sie haben wahrscheinlich lauter Unsinn im Kopf, das wollte ich nicht. Und dann haben sie gesagt, ach, das ist schade, wir wollten auf eine Freizeit am Bodenseehof. Und dann sagte mir diese Frau, ach, Bodenseehof, ah, Sie dürfen gerne kommen. Und dann guckte mich diese Frau an, ich kann das gar nicht nachmachen. Breites Schwäbisch, sie sagte, also Mr. Reed, die Gäste vom Bodenseehof, die sind anders. Es war ein Ehepaar im Sommer da und sie hatten ein bisschen einen Notfall auf ihrem Obsthof. Sie mussten unbedingt die Birnen ernten. Und das Ehepaar vom Bodensee hat davon erfahren und sie brachten über 25 Gäste vom Bodenseehof, hat die Ernte reingeholt. Ja, die Gäste vom Bodenseehof, die sind anders. Als Urschwaben könnten sie das kaum annehmen, ohne Gegenleistung. Das ist die Freundlichkeit und Güte Jesu. Das ist das da. Paulus sagte am Ende von Vers 29, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Das ist kein Mensch, der auf einmal passiv ist. Manche haben ein falsches Verständnis von dem, was es heißt, mit Christi Gegenwart zu rechnen. Heißt das, dass ich auf einmal ein passiver Blob bist? Ich mache nichts, Jesus macht alles. Nee, das ist ein falsches Verständnis. Ich vertraue ihm, als ob alles von ihm abhängt, weil das die Wahrheit ist. Und ich lebe, insofern es mir möglich ist, als ob alles von mir abhängig ist, weil das stimmt auch. Es ist nicht alles Jesus und nichts von mir. Es ist auch nicht alles mir und nichts Jesus. Es ist dieser Prozess, wir kommen morgen dazu und morgen Abend. Ich lerne in der Abhängigkeit von seiner allmächtigen Wirksamkeit zu leben und mit seiner Gegenwart zu rechnen und sage mit Paulus, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, aber gemäß seiner Wirksamkeit, die kräftig in mir wirkt, da ist es. Die Wahrheit ist immer ausgewogen, ist immer zutreffend. Und mein letzter Punkt heute Abend ist folgendes. Ich habe diese Frage vor Jahren gehört. Was würde heute passieren, wenn Jesus nicht mehr lebt? Was würde sich in meinem Leben ändern, wenn Jesus nicht mehr in mir lebt? Würde sich was ändern? Anders gefragt, was würde passieren, wenn wir Strom aus dieser Glühbirne hier oben entziehen würde und Strom nicht mehr gegenwärtig wäre? Was würde passieren? Würde sich etwas ändern? Natürlich alles. So abhängig sind wir von Jesus. Und wehe uns, wenn Jesus nicht mehr in uns lebten und alles wurde wie normal weiterlaufen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so geschaffen hast, dass wir die tatsächliche Gegenwart Jesu empfangen können. Und Jesus, wir erkennen heute, wie sehr wir von dir abhängig sind, auf dein Tun und Wirksamkeit angewiesen sind. Lehre du uns, in dieser inneren Haltung zu leben, währenddem wir im Leben uns hineingeben mit vollem Einsatz, wie es dir gehört. Und wir schließen uns an diesem Gebet des Paulus und bitten, dass du uns einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seines Selbst schenkst. Herr, lass uns im Gewissen erkennen, dass du da bist, dass wir mit deiner unmittelbaren Gegenwart hier in diesem Leben rechnen dürfen, überall, wo wir sind. Ich danke dir für deine Antwort und wir bitten das in Jesu Namen. Amen.